Sobald sie wieder frei waren, suchten Petrus und Johannes die anderen Gläubigen und erzählten ihnen, was die obersten Priester und Ältesten gesagt hatten. Als sie es hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und beteten: Allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt. Vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist und durch den Mund unseres Vorfahren David, deines Dieners, gesagt: Warum tobten die Völker vor Zorn? Warum schmiedeten sie vergeblich Pläne? Die Könige der Erde lehnten sich auf. Die Herrscher der Welt verschworen sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Genau das ist hier in dieser Stadt geschehen. Denn Herodes Antipas, der Statthalter Pontius Pilatus und das Volk Israel haben sich gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du gesalbt hast, verschworen. Alles, was sie taten, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan. Und nun höre ihre Drohung her und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt, und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus, und mit ihnen war die große Gnade Gottes.
Unmittelbar vor diesem Bibeltext wurden Petrus und Johannes ins Gefängnis gesperrt. Hat jemand von euch schon mal ein Gefängnis besichtigt? Also ich frage jetzt nicht, ob schon mal jemand drin war, aber besichtigt. Wer hat schon mal eins gesehen? In der Schweiz? Hat in der Schweiz schon mal jemand eins gesehen? Auch ein paar? Im Ausland, also Alcatraz, San Francisco, oder? Wahrscheinlich viele schon. Also da wollte ich ja nicht drin bleiben, du. Aber ich habe auch gehört, vor, weiß nicht mehr genau, einem Jahr hat es in Zürich, glaube ich, ein neues Gefängnis eröffnet. Und dann hatten sie einen Testlauf gemacht mit Probanden. Haben einige gehört. Also man konnte sich melden, ich weiß nicht, 24, 36 Stunden. Und ich glaube, du hattest so wie eine rote Karte oder sowas. Du konntest sagen, ich will wieder raus. Und zwei Journalisten habe ich gelesen. Und der eine hat gesagt, ich konnte es nicht durchziehen. Und der andere hat es durchgezogen. Also so Gefängnisse sind so ein Ding. Ich meine, heute ist ja noch ein bisschen anders als vor 2000 Jahren mit dem Standard. Aber warum waren Petrus und Johannes im Gefängnis? Weil sie einen Gelähmten geheilt hatten und weil sie dann auch zu einer großen Menschenmenge gepredigt hatten über Jesus. Also Gutes tun kann gefährlich sein. Sie hatten einen Gelähmten geheilt. Und so wurden sie also über Nacht eingesperrt und am nächsten Morgen kamen sie vor den Hohen Rat, sie wurden verhört. Dabei konnten die obersten Juden etwas nicht begreifen. Sie konnten nicht verstehen, wie können diese einfachen Fischer, diese ungelehrten Fischer aus Galiläa, so freimütig reden. Weil sie merkten, diese obersten Juden, die merkten, die sprechen tiefgründiger als ihre eigenen Schriftgelehrten. Woher haben die das? Und sie wollten eigentlich die Apostel körperlich bestrafen, aber sie merkten, tausende von Menschen hatten sich so an dieser Heilung gefreut und so hatten sie den Mut nicht, die Apostel körperlich zu bestrafen. Sie beließen es bei einer ziemlich ernsten und heftigen Drohung. Nun, wenn wir in der Schweiz das Evangelium öffentlich verkündigen, müssen wir keine Angst haben, dass wir eingesperrt werden. Hoffentlich wären wir bereit, wie jetzt die beiden Apostel, hoffentlich wären wir bereit, eine Nacht ins Gefängnis zu gehen, in der Schweiz, wenn wir wüssten, es kämen 5000 Leute zum Glauben. Wie bei Petrus, oder? 5000. Aber die Frage ist, wären wir auch bereit, eine Nacht im Gefängnis zu verbringen, wenn wir damit rechnen müssten, dass niemand zum Glauben kommt? Also ich meine jetzt für Jesus ins Gefängnis. Wenn niemand zum Glauben käme, das ist eine andere Frage. Was darf unser Glaube kosten? Im Jahr 2016 wurde in Russland ein neues Gesetz verabschiedet, das besagt, dass Christen sich nur noch in offiziell genehmigten Kirchgebäuden treffen dürfen, zu Gottesdienst, Gebetsversammlung, Kleingruppen. Und eben auch, dass an öffentlichen Anlässen außerhalb dieser Kirchgebäude nicht mehr eingeladen werden darf zu Jesus. Also man darf die Menschen nicht mehr zu Jesus einladen außerhalb. Es wurden ziemlich bald schon die ersten Bußen ausgesprochen und ich weiß nicht, ob es inzwischen auch bereits Gefängnisstrafen gab. Wie würden wir reagieren, wenn das bei uns beginnen würde? Ich weiß es nicht, das ist jetzt hypothetisch. Das müssen wir nicht jetzt eigentlich beantworten, sondern erst, wenn es dann so sein würde. Aber was wir sagen können, nutzen wir die Freiheit, die wir jetzt haben. Zusammenzukommen, auch Menschen von Jesus zu erzählen, wie habe ich diesen Jesus erlebt? Die Apostel wurden schließlich freigelassen. Sie erlebten also den ersten Widerstand in der jungen Gemeinde. Die allererste Verfolgung, die war jetzt vermeintlich noch nicht so schlimm, aber eben, hey, ins Gefängnis eingesperrt werden von der Behörde, also buah, ist nicht so easy, also ich finde das nicht so angenehm. Heute geht es um das Thema kraftvoll und eins im Widerstand. Es geht um die Kraft der Einheit und die ist eigentlich immer wichtig, aber besonders in Zeiten von Widerstand, von Schwierigkeiten, von Verfolgung sogar auch. Und auch aber im Blick auf ein überzeugendes Zeugnis gegenüber Menschen, die jetzt nicht mit Jesus unterwegs sind. Die Einheit. Und ich finde dieses Bild, das gefällt mir so gut. Also ich finde auch Gänse, das sind so schöne Tiere. Ich finde, das ist ein so starkes Bild für Einheit. So fliegen diese Gänse in der V-Formation ihre langen Wege. Und warum fliegen die eigentlich in der V-Formation? Weil die Gänse mit ihrem Flügelschlag produzieren sie einen Luftwirbel, der die ganz seitlich hinter ihr vor Gegenwind schützt. Und Gänse können in dieser Formation mindestens 70% weiter fliegen, als wenn jede Gans alleine fliegen würde. Mindestens 70%. Und wenn eine Gans aus der Formation so herausfällt, dann merkt sie sofort den Widerstand und geht wieder rein. Nur die vorderste Gans, die hat den vollen Gegenwind. Und wenn die nicht mehr mag, dann lässt sie sich nach hinten fallen und die nächste geht an die Spitze. Und was auch schön ist, dass die Gänse hinter in der Formation, die quaken, um die Vorderen zu ermutigen, weiter zu fliegen. Das ist mega schön. Und wenn eine Gans krank wird oder verletzt ist, dann verlassen zwei den Schwarm mit der kranken Gans und bleiben bei ihr, bis sie entweder stirbt oder wieder weiterfliegen kann. Und das ist ein ganz starkes Bild für Einheit. Und das hat ihnen niemand gelernt, außer Gott hat es in sie hineingelegt. Und ich finde auch auf die Christen, also die Gemeinde von Jesus, trifft dieses Bild der Einheit auch zu. Denn wenn wir so in der Kirchengeschichte zurückschauen, Historiker, die staunen, wie war das möglich, dass dieses kleine Häuflein verängstigte Nachfolger von Jesus, so nach der Kreuzigung, und war sie noch verängstigt, nachher dann nicht mehr so verängstigt, sondern voll Power, aber wie konnten die sich so stark ausbreiten? Also zuerst mal überleben und dann auch ausbreiten. Ich meine, sie wurden von den Juden verfolgt, später wurden sie von den Römern systematisch auch bekämpft. Wie war das möglich? Und das Geheimnis ist die Einheit. Die hatten eine ganz starke Einheit. Darin liegt eine Kraft, die die Gemeinde von Jesus unaufhaltsam macht. Darum gibt es die Gemeinde heute noch. Darum sind wir heute hier. Und dieselbe Einheit ist auch heute noch ganz entscheidend. Und dieser Einheit möchte ich ein bisschen auf die Spur gehen anhand von diesem Bibeltext. Petrus und Johannes verließen also nach dieser Gefängnisnacht und der Bedrohung diesen Ort. Und sie wussten, es ist ernst, es geht um Leben und Tod. Und was machten sie? Was hätten wir gemacht? Also ich wäre wahrscheinlich völlig zitterig nach Hause gegangen, hätte einen Beruhigungstee getrunken und wäre aufs Sofa gelegen und hätte meine Beine ein bisschen beruhigt. Was hatten die gemacht? Was lesen wir? Vers 23. Sobald sie wieder frei waren, suchten Petrus und Johannes die anderen Gläubigen und erzählten ihnen, was die obersten Priester und Ältesten gesagt hatten. Also die gingen nicht nach Hause entscheiden für sich, sondern die suchten als erstes ihre Glaubensgeschwister. Sie gingen in die Gemeinde. Sie trafen sich mit den anderen und sie sagten ihnen ausführlich, was sie erlebt hatten. Sie wollten nicht Einzelkämpfer sein oder ein Duo, sondern sie wollten die anderen mit einbeziehen, weil sie wussten, nur gemeinsam können wir das dahin durchgehen. Und sie bezogen die Gemeinde mit ein. Und ich glaube, das ist eine Grundlage für die Kraft der Einheit. Und das ist auch gut, wenn wir einen Zug in die Gemeinde hinein haben oder darum bitten, dass Jesus uns den noch mehr gibt, diesen Zug in die Gemeinde, und dass wir uns auch gegenseitig mit einbeziehen, dass wir uns erzählen, hey, wie geht's mir, was habe ich mit Jesus erlebt oder was ist gut, was ist schwierig. Nur so erfahren wir auch, was in der Gemeinde überhaupt läuft. Nur so erfahren wir, wo kann ich hineinbeten, wo kann ich vielleicht auch mal anrufen und fragen. Und da ist, glaube ich, die Gemeinde von Jesus, also ich sage es jetzt allgemein, hat sich in unseren Regionen auch so ein bisschen entwickelt zu einer Option. Es ist wie ein Teil, oder da ist der Bereich Arbeit, da ist der Bereich Familie, der Bereich Hobby, der Bereich Gemeinde. Und Gemeinde ist eine Option, die ich ziehen kann, wenn es irgendwie geht, wenn es passt, wenn ich den Eindruck habe, ich habe Lust, mich aufzutanken, dann gehe ich in die Gemeinde und wenn ich dann nicht unbedingt auftanken muss, gehe ich halt nicht. Aber das ist wie ein eine Verschiebung, denn Gemeinde ist ja nicht ein Hobby, sondern Gemeinde ist der Wohnort Gottes. Also Gemeinde ist der Wohnort Gottes. Und jemand hat das mal so beschrieben, also Jesus wohnt ja in jedem Gläubigen, also Jesus wohnt in mir und er wohnt in dir. Und wenn wir zusammenkommen, bringt jeder seinen Jesus in sich und das gibt dann etwas ganz Besonderes. Der Heilige Geist wirkt da noch viel mehr. Gemeinsam kommen wir viel weiter. Gemeinsam können wir eine viel größere Kraft entfalten und entwickeln. Die beiden Apostel erzählten also ihren Glaubensgeschwistern ihre Erlebnisse. Und dann, was passierte dann? Als sie es hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und beteten. Das war die Reaktion. Sie erhoben ihre Stimme einmütig, beteten sie zusammen, die haben sich in der Sache eins gemacht. Die haben sich wie unter Jesus gestellt im Gebet. Und das ist ein Punkt, da bin ich überzeugt. Also, es ist die größtmögliche Kraft, die eine Gemeinde entfalten kann, wenn sie zusammen betet. Das einmütige Gebet. Wenn eine Gemeinde sich zum Gebet versammelt und sich innerlich vereint und zusammen vor Jesus kommt, dann bin ich überzeugt auch, dass das die größtmöglichen geistlichen Felsbrocken in die Bewegung bringt. Vielleicht nicht immer gerade so schnell wie jetzt bei unserem Text, aber doch, dass das eigentlich das Entscheidende ist. Und das wünsche ich mir. Das würde ich so gern sehen, auch noch mehr, wie wir herausfordern, indem wir uns gemeinsam zu ihm versammeln und uns beten. Das gilt übrigens auch für die Jungen. Also jetzt nicht nur der Gebetsabend, es ist nicht nur für Ü40 oder so, sondern es können auch 20-Jährige, 25-Jährige kommen. Das ist besonders ermutigend auch. Was haben die Christen gebetet? Ist auch noch spannend, oder? Was haben die gebetet? Vers 24 heißt es hier, allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres, von allem, was darin lebt. Vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist und durch den Mund unseres Vorfahren David, deines Dieners, gesagt. Was hat er gesagt? Warum toben die Völker vor Zorn? Warum schmiedeten sie vergebliche Pläne? Er beschreibt hier auch den Aufstand gegen Jesus. Die Könige der Erde lehnten sich auf, die Herrscher der Welt verschworen sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Genau das ist hier in dieser Stadt geschehen. Denn Herodes Antipas, der Statthalter, Pontius Pilatus und das Volk Israel haben sich gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du gesalbt hast, verschworen. Alles, was die Zitaten geschah, nach deinem ewigen Willen und Plan. Also zuerst mal machen Sie sich bewusst, zu wem beten wir eigentlich? Zum Allmächtigen und zum Schöpfer der ganzen Welt. Also das ist wie so das Bewusstsein, dass Sie sich machten. Und das griechische Wort für Allmächtiger, das bedeutet jemand mit uneingeschränkter Macht. Also keine Grenzen, diese Macht hat keine Grenzen. Es ist ihm nichts unmöglich. Und das machen Sie sich zuerst mal bewusst. Die Drohungen kamen von Menschen, aber über ihnen steht ein Herr, der hat eine Macht, die ist grenzenlos. Und wenn uns Widerstand von Menschen oder einfach Sorgen niederdrücken, ist es, glaube ich, auch gut, wenn wir uns bewusst machen, zu wem bete ich eigentlich. Man kann das wie auch ein bisschen so, es wird so wie normal und man ist sich fast nicht mehr bewusst, zu wem wir eigentlich beten. Und darum ist es, glaube ich, mit dem beginnt es eigentlich. Ich stelle mir immer wieder auch ganz bewusst beim Beten den Thron Gottes vor. Also ich male mir das jetzt nicht so im Detail aus. Einfach, ich stehe wie vor einem Thron und ich weiß, da drauf sitzt Gott. Ich stelle mir auch Gott nicht vor. Aber irgendwie hilft mir das, wie konkreter zu beten. Vielleicht brauchst du eine andere Variante, vielleicht hilft das auch. Aber einfach, ich kann dann mir sagen, hey, ich sage jetzt meine Sache direkt dem lebendigen Gott, dem König aller Könige. Er kann wirklich helfen. Und dann weiter im Gebet beschreiben sie etwas, das David im Psalm 2 vorausgesagt hat. Er beschreibt ja dort den Aufstand der Herrscher gegen Jesus. Und mit dem machen sie sich bewusst, dass das, was hier passiert ist, dieser Aufstand gegen Jesus und auch gegen sie selber, ist nicht etwas, das an Gott vorbeigegangen ist, sondern das wusste er schon im Voraus. Das war sogar Teil seines Plans. Und erst jetzt kommen sie zu den Anliegen. Was beten diese Christen? Wollen wir mal hinschauen? Und nun höre ihre Drohung, Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Also zuerst mal höre ihre Drohung. Und das ist jetzt auch realistisch. Es wäre ja komisch, wenn sie sagen, das geht uns irgendwo vorbei. Nein, das hat was gemacht mit ihnen. Die wollten auch nicht geschlagen werden. Oder weiß ich was, oder eingesperrt. Und sie sagen, hör ihre Drohung, sie deponieren das bei Gott. Kümmere du dich darum. Und dann gib deinen Dienern Mut. Hilf, dass wir frei und mutig dein Wort weiterhin verkündigen können. Fällt euch hier das auf? Bis dahin. Was hätten wir zuerst gebetet nach einer Gefängnisnacht? Es geht hier überhaupt nicht um ihre eigene Sicherheit. Das war gar kein Thema. Also ich hätte wahrscheinlich zuerst um Sicherheit gebetet, um Bewahrung. Und vielleicht hätten wir auch die Frage gestellt, ja, sollen wir vielleicht nicht lieber eine Pause machen, Jesus ein bisschen zu Hause bleiben? Aber bei ihnen war das gar kein Thema. Sie wollten im Gegenteil, dass sie den Mut nicht verlieren, dass Gott ihnen das schenkt. Und das Dritte, sie sagen, wirke Zeichen und Wunder. Nicht, weil es einfach cool ist, sondern weil dadurch Menschen offen werden können gegenüber Gott. Geisterfüllte Gläubige haben auch im Widerstand das Anliegen, dass sie frei und mutig, dass das Wort Gottes weitergeht. Und dass das einfach offene Herzen stoßt. Ihre Gebete drehen sich nicht zuerst um sich selber. Ich glaube, es wäre auch nicht verboten, wenn das dann auch noch vorkäme, das Gebet für sich selber. Aber bei ihnen geht es einfach jetzt hier auch besonders ums Reich Gottes. Und wenn die ersten Christen dieses Gebet nach Freimütigkeit nötig hatten, wie viel mehr haben wir das nötig? Also ich kann es nur von mir sagen, also ich habe es mega nötig. Sei es jetzt von vorne oder einfach irgendwo im Alltag. Wie können wir mutiger werden? Ich denke, wir können es genauso machen wie erst den Christen, dass wir darum bitten. Auch gemeinsam darum beten, dass Gott uns den Mut und die Freiheit schenkt, dort wo wir sind, in der Familie, im Beruf, wo auch immer, Gelegenheiten zu suchen, Zeugnis von Jesus zu geben. Und da sind nicht alle gleich gestrickt, wir sind ganz unterschiedlich, aber wir können alle, kann Gott irgendeine eine Art brauchen, dass wir Zeugnis geben von Jesus. Und dann beginnen wir doch einfach an dem Punkt, wo wir stehen. Also wir können in kleinen Dingen anfangen, mutiger zu werden. Wir müssen uns nicht mit denen vergleichen, die vielleicht die Obermutigen sind und denken, das kann ich nie, sondern konzentriere dich auf dich und was Jesus mit dir für einen nächsten, vielleicht kleinen Schritt machen möchte. Und das war die Folge von diesem Gebet, Vers 31. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Ich glaube nicht, dass wir erwarten müssten, dass das jetzt immer und überall wieder neu passiert. Regelmäßig, es kann durchaus, aber es muss nicht. Das war hier ein ganz besonderer Moment. Das war die allererste Verfolgung der jungen Gemeinde. Und Gott hat sie mit diesem Erdbeben wie bekräftigt: Hey, ich bin bei euch. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Ihr seid gut unterwegs. Ich stehe euch bei. Gleich war es ja am Pfingsttag, also nicht gleich, aber auch am Pfingsttag gab es ein wahrnehmbares Phänomen, das zeigte, Gott ist gegenwärtig. Auch Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi haben wir letzten Sonntag gesehen, dort hat's auch, war auch ganz besonders, da hat es auch geerdbebnet. Wenn wir Widerstand erfahren wegen dem Evangelium und in Einheit zusammenstehen und es uns weiter darum geht, die Botschaft weiterzugeben als Ganzes, dann segnet es Jesus ganz besonders. Und wer weiß, vielleicht sollte es ja auch mal in Albisrieden ein bisschen die Gebäude wackeln. Wäre vielleicht auch mal was. Und dazu wurden die Jünger neu mit Heiligem Geist erfüllt. Das war die Reaktion, die Gebetserhörung. Sie wurden erfüllt und sie redeten mit Freimütigkeit. Sie haben das nicht aus sich herausgenommen, sondern durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist konnten sie das tun. Das ist ganz entscheidend. Wenn wir versuchen, das aus uns zu nehmen, dann wird der Glaube enorm schwierig. Dann können wir es nämlich nicht. Aber wenn er es uns schenkt, dann geht es. Gott erhört ihr gemeinsames, einmütiges Gebet. Wäre es das Gleiche gewesen, wenn jeder für sich einzeln zu Hause gebetet hätte? Es wäre bestimmt auch sehr wertvoll gewesen. Aber es wäre nicht das Gleiche. Wie wäre es, wenn wir sagen, hey, wir möchten Gott wie mal in gesunder Weise herausfordern. Und wir praktizieren das intensivst. Wir gehen da hinein, in dieses gemeinsame Gebet. Ich bin sicher, wir würden staunen, was Gott noch mehr tun würde und möchte. Wenn wir einig zusammenstehen im Alltag, dann hilft es uns, dass wir auch im Widerstand mit dem umgehen können, dass wir nicht irgendwie den Schirm zumachen grundsätzlich, sondern natürlich, vielleicht ist man dann mal phasenweise wirklich ein bisschen verunsichert, aber dann tragen die anderen mit und man erholt sich wieder. Also man kann zusammen da einen guten Weg gehen. Aber die Einheit der ersten Christen zeigte sich nicht nur in schönen Worten, sondern auch noch in anderer Hinsicht. Es heißt im Vers 32, die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und das war nicht nur so ein bisschen eine Beschreibung von etwas, was man gar nicht so meint, sondern das war wirklich so. Das ist ganz ein starker Ausdruck, finde ich. Sie wurden total eins. Das war die Auswirkung ihrer Liebe zu Jesus. Also wenn die Herzen mit der Liebe von Jesus überfließen, dann wird auch die Liebe zueinander noch größer. Und wir müssen uns vielleicht vorstellen, dass die alle genau gleich geeicht gewesen waren. Da hat es unterschiedliche Vorlieben, unterschiedliche Meinungen, da hat es ganz starke Leiter dabei. Aber durch die Hingabe an Jesus stellten sie ihre Sichtweise ein Stück zurück. Sie sagten, Jesus, es geht uns zuerst um deinen Plan, den du mit uns hast, deinen Auftrag. Wir machen uns eins, um dich in der Welt bekannt zu machen. Und ich stelle mich bewusst in gewissen Dingen zurück, wo man es auch anders sehen kann. Es gibt so ganz viele Dinge. Und genau darin liegt eine sehr große evangelistische Kraft. Jesus hat darüber gesprochen, Johannes 17. Er sagte, aber nicht nur für diese, also hier ist von den aktuellen Jüngern die Rede, er betet hier zu Gott Vater, aber nicht nur für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, das sind übrigens auch wir sind die Nachkommen davon, dass auch sie in uns eins seien. Mit welchem Ziel? Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also wenn Christen sich in die Haare kriegen, also ernsthaft streiten, sei es wegen der Liederwahl oder sonstigem, dann zerstören sie eigentlich die Einheit, für die Jesus gebetet hat und die für die Welt so wichtig ist. Wir sollen die Kraft der Einheit nicht durch Lieblosigkeit wegwerfen. Natürlich kann es auch Situationen geben oder Entwicklungen, wo man sagen muss, hey, wir können nicht die Einheit über die Lehre stellen. Wenn man ganz grundsätzlich vielleicht, gerade die Lehre über die Bibel zum Beispiel oder wie man gerettet wird, wenn das eine falsche Lehre reinkommt, dann müssen wir sagen, ja, jetzt können wir die Einheit auch nicht mehr aufrechterhalten. Also das ist natürlich auch dann der Fall. Aber übrigens, Vertrauen ist die Grundlage für die Einheit unter uns. Vertrauen. Das merken wir vielleicht auch, oder? Vertrauen ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ohne Vertrauen gibt es letztlich keine richtige Einheit. Dieses Vertrauen können wir fördern, indem wir offen und transparent zueinander sind. Indem wir miteinander reden und nicht übereinander. Indem wir Probleme bei betroffenen Menschen direkt ansprechen. Die Einheit ist umkämpft. Das ist, weil sie so also wichtig ist, ist sie sehr umkämpft. Und wie schnell entstehen Konflikte und Missverständnisse? Man geht sich dann aus dem Weg. Man denkt, ja, so schlimm ist es nicht, aber man geht sich dann, vielleicht will man jemanden trotzdem nicht gerade so nahe sehen. Und darum gehen wir eben genau doch aufeinander zu. Ringen wir um Einheit, so wächst das gegenseitige Vertrauen. Die Einheit der ersten Christen zeigte sich aber nicht nur in schönen Worten, sondern auch indem sie finanziell füreinander sorgten. Vers 34 sagt, also das haben wir jetzt nicht gelesen, das könnt ihr nachlesen, dass dort heißt es, dass sie sogar Häuser und Äcker verkauften, um einander zu versorgen finanziell. Die machen das freiwillig, aus Liebe. Es gab keine Anordnung in der Gemeinde, ihr müsst das jetzt tun. Die machen das aus Liebe. Also wenn man das so hört als Schweizer, da stellt einem ja glatt die Haare zu Berge. Wer macht denn sowas? Unfassbar. Aber ich gehe auch davon aus, die haben nicht ihr letztes Hemd verkauft und wurden dann selber unterstützungsbedürftig. Aber glaube ich jetzt eher weniger. Aber trotzdem, das schmälerte ihr Bankkonto ganz beträchtlich. Und wie war das möglich? Sie waren erfüllt von Jesus. Und dieser Jesus ist so etwas von großzügig. Er hat alles, was er hatte, für sie gegeben. Zuerst mal auch alles im Himmel, all diesen Reichtum, diese Schönheit, die Gottheit, seine Gottheit hat er wie abgelegt, äußerlich, als er Mensch wurde. Und das gilt ja auch für uns. Auch uns hat er überreich beschenkt, überreich. Und er will etwas, will er aber von uns. Etwas will er uns nehmen, nämlich unsere Schuld. Und unsere Entfremdung von Gott, das will er nehmen. Und uns dafür aber seine Reinheit schenken, seine Unschuld, seine Nähe. Und das passiert ja genau dann, wenn wir bereit sind, unsere Schuld einzugestehen und sie ihm zu bekennen und ihn einzuladen. Und dann kommt er, vergibt uns und schenkt uns ein ewiges Leben. Er schenkt uns reich. Nicht einmal sein eigenes Leben hat er zurückgehalten. Und ich denke, das Wertvollste, was es überhaupt gibt im ganzen Universum, das ist das Leben von Jesus. Und das hat er uns geschenkt. Wenn wir diese Gnade verstehen, dann werden wir von Gottes Großzügigkeit angesteckt, finde ich. Ist es nicht total schön, mit so einem großzügigen Gott zu leben? Und darum sollen auch wir, seine Gemeinde, großzügig sein, dort, wo wir es können. Ich meine, wenn ich selber ganz wenig habe, dann ist es schwierig, dass ich dann so auch großzügig sein kann. Das ist ja völlig okay. Aber wo ich die Möglichkeit habe. Und wenn jetzt aber ein Christ sogar geizig oder knauserig ist, dann legt er ein schlechtes Licht auf Jesus. Und das ist schon etwas Geniales. Und das schätze ich auch an unserer Gemeinde. Ich finde, wir sind eine großzügige Gemeinde. Und das ist so etwas Wunderbares, dass wir ein Bild von Jesus sein können. Auch die ersten Christen waren das. Sie waren großzügig und sie haben verstanden, Jesus ist viel kostbarer als materieller Besitz. Weil der ist ja vergänglich, aber in Jesus haben wir Reichtum, der nie vergeht. Ja, und doch, also ich kann uns in dem Sinn auch beruhigen, also ich sehe nirgends eine biblische Lehre, die uns auffordert, dass wir irgendwelche Häuser verkaufen müssten. Ich meine, man darf das, natürlich. Wenn man Vollgas gehen will und Gott einem das zeigt, aber man muss das nicht, es ist keine Aufforderung. Oder Autos oder Wertgegenstände, dass wir den Ärmeren helfen können. Aber wir sollen reichlich geben aus dem Überfluss, den wir haben. Wir gehören zu den 7% reichsten Menschen auf der ganzen Welt. Und da haben wir Möglichkeiten, wahre christliche Nächstenliebe zu zeigen. Und was passierte dann daraus? Vers 33. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus. Und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Mit ihnen war die große Gnade Gottes. Also diese erstaunliche gegenseitige Liebe und diese Opferbereitschaft bewirkte ein sehr, sehr starkes Zeugnis für die Menschen um sie herum. Und daraus folgt jetzt eine große Gnade Gottes. Und Gnade kann man auch mit Gunst übersetzen. Gunst. Und diese Gunst hat eine zweifache Bedeutung. Einerseits war das die Gunst von den Menschen außerhalb der Gemeinde, die haben das gesehen. Und das hat diese Gunst in ihnen ausgelöst gegenüber den Gläubigen. Durch diese Liebe und Einheit untereinander. Und die zweite Art von Gunst ist die Gunst, die kommt von Gott, der diese selbstlose Einheit einfach ganz reich segnet. So sieht also Einheit aus. So eine Kraft kann sie entwickeln, gerade auch im Widerstand. Was nimmst du mit von heute Morgen? Wo legst du deinen Fokus drauf? Ist manchmal auch nicht schlecht, wenn man sich das so überlegt. Hey, diesen einen Gedanken nehme ich mit. Wo sollst du die Einheit stärken? Lasst uns beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, es ist mega eindrücklich, was du durch deinen Heiligen Geist gewirkt hast unter dem Petrus, Johannes und den Gläubigen dort. Das ist auch etwas, das können wir nicht aus uns heraus wirken. Da brauchen wir wirklich deinen Heiligen Geist, der uns erfüllt, der uns auch einen wirklichen Aufbruch schenkt. Und lieber Herr, du weißt, wo wir stehen. Du weißt, was vielleicht für uns jetzt das nächste Schritt wäre, was Mut braucht. Und wir bitten um Hilfe für uns, dass du uns in die Hand nimmst und dass wir den Schritt tun. Und Herr, bitte, gib uns Weisheit, dass wir die Einheit in der Gemeinde bewahren können. Auch dort, wo wir vielleicht herausgefordert werden, wo wir vielleicht verletzt worden sind. Hey, wie gehen wir jetzt um mit dem? Hilf, dass wir den guten Weg gehen und die Einheit wieder hergestellt werden, auch im Kleinen. Und dass wir sie aber auch fördern können, indem wir trainieren in die Gemeinschaft, indem wir uns beteiligen, auch nur schon mit Gebet oder mit Erzählen, wo habe ich Schwierigkeiten, wo ist es gut, wo hat Jesus gewirkt. Danke so fest. Du hast das erfunden. Das war irgendwie deine Idee gewesen, dass wir nicht als Einzelkämpfer unterwegs sind, sondern als Gemeinde, dass deine Gemeinde dein Lieb. Danke so fest, für dass du uns mit einnimmst in dein Wirken, in deinen Plan mit dieser Welt. Und wir können dich nur loben und preisen dafür. Amen.